Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich heiße euch alle recht herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch alle, die zugeschaltet sind in der ganzen Welt, auch euch heiße ich herzlich willkommen. Wir werden heute Abend Gottes Segen erhalten, denn er ist in unserer Mitte. Denn seine Verheißungen sind Ja und Amen. Er sagt, wo zwei oder drei beieinander sind in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Und so wird auch heute der Herr in unserer Mitte sein. Bevor ich bete, möchte ich ein Wort lesen aus 1. Johannes, Kapitel 2, von Vers 7. 1. Brief Johannes, Kapitel 2, Vers 7. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern es ist ein altes Gebot, das wir von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Andererseits ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe, wie dies sich in ihm und in euch als wahr erweist. Denn die Finsternis ist im Verschwinden und das wahre Licht leuchtet bereits. Wer nun im Licht zu sein behauptet und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der ist dauernd im Licht und kein Anstoß ist in ihm vorhanden. Wer dagegen seinen Bruder hasst, befindet sich in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen blind gemacht hat. Ich schreibe euch, ihr Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Preis dem Herrn, das haben wir, den Bösen überwundert. Ich habe euch, ihr Kindlein, geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles weltliche Wesen, die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige Leben kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus der Welt. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Ja, wir danken dem Herrn für diese kostbaren Worte, die hier niedergeschrieben sind. Und das Wort Gottes dauert in euch und wohnt in den Bösen überwunden habt. Ja, wir haben den Bösen überwunden und sind Gottes Kinder. Wir sind Erben Gott. Und wir danken dem Herrn für die Liebe, für alles Gute, was er für uns bis auf den heutigen Tag getan hat. Er ist Liebe, er ist Wahrheit und dafür, treuer Herr, sei dir Lob, Preis und Dank. Wir möchten miteinander beten. Treuer Herr, wir danken dir, wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Herr Jesus, du hast verheißen, dass du in unserer Mitte sein wirst. Und diese Verheißung ist Ja und Amen. Wir danken dir, dass du am heutigen Nachmittag zu uns reden wirst, dass du unsere Herzen öffnen kannst, den Samen ausstreuen, dass er Frucht bringt in unseren Herzen. Treuer Herr, gehe durch die Reihen, berühre ein jedes, treuer Herr, und ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Wir können dich nur loben und preisen für all deine Liebe, für dein Wort, das wir heute Nachmittag hören werden. Denn du hast gesandt deinen Knecht, und er wird die frohe Botschaft in unsere Herzen bringen. Treuer Herr, wir danken dir, wir preisen dich und danken dir im Namen Jesu Christi. Amen.
Gott ist noch auf dem Plan. Er hat das erste Wort gesprochen, er wird das letzte sprechen. Und alles wird gehen, wie er es will. Herz, schweig, sei still. Es ist etwas Wunderbares, wenn man in Gott zur Ruhe kommt. Zur Ruhe in dem Glauben, dass er wirklich alles herrlich hinausführt, dass er segnet und vollendet, was er begonnen hat. Wir wollen uns öffnen, nicht verkrampft, dasitzen, sondern entspannt in der Gegenwart Gottes. Nicht als ob wir etwas zu tun hätten, das Gott schon getan hat, sondern dass wir in der Lage wären, anzunehmen und zu erleben, was er bereitgestellt hat. Wir sind sicher noch alle unter dem Eindruck von gestern Abend und heute Vormittag. Wir freuen uns einfach, dass Gott zwar in Einfachheit, aber doch verständlich genug mit uns spricht. Wenn wir darüber nachdenken, dass wirklich weise Menschen, die verschiedene Sprachen beherrschten, Bibel übersetzten und auch innerlich bewegt und ergriffen waren, die Bibel durchforscht haben und mit gewissen Vorgängen doch nichts anzufangen wussten, dann aber nur aus dem Grunde, weil die Zeit dafür noch nicht gekommen war. Ganz gleich, wer wir sind, wenn die Zeit für eine Sache Gottes kommt, dann offenbart der Herr es, und diejenigen, die es aufnehmen, gehen dann mit dem Wirken Gottes und werden erleben, was Gott verheißen hat, dass es wahr wird. Was mich in der Predigt heute Vormittag berührt hat, der Gedanke war mir sehr neu, dass die Israeliten ja verschuldet in Ägypten landeten, weil sie Josef ja vorher dahin als Sklaven verkauft hatten. Sie wollten ihn ja nicht. Sie hatten keinen Platz für ihn. Habt ihr das alles so mitbekommen? Und dann schrien sie in ihrer Not und Gott erbarmte sich ihrer. Ich frage mich manchmal, wie oft wir durch eigenes Verschulden in gewisse Nöte hineinkommen. Dann schreien wir zu Gott und er hilft uns und ist immer gnädig um seines Namens willen. Hier liegt eine Frage schriftlich vorgelegt, bezugnehmend auf den Propheten Elia, der zu Israel gesandt wird, also praktisch nach Jerusalem kommen wird. Auf welche Bibelstelle dass dieses gegründet würde? Eigentlich ist die Frage sehr einfach. Wir haben heute ja ganz kurz aus dem Propheten Sacharja gelesen. Da hatten wir die Verheißung für die Gemeinde, die als Leuchte gezeigt wird im 4. Kapitel. Aber wir haben auch die Verheißung, dass neben diesem Leuchter, neben der Gemeinde, zwei Ölbäume sind. Zwei Ölbäume. Und diese beiden Ölbäume sind zwei Propheten. Und dieses wird in Offenbarung im 11. Kapitel, also vergleicht bitte Sacharja Kapitel 4, vielleicht dort von Vers 8 bis zu Ende. Ich lese in diesem Augenblick nur Vers 11. Hierauf richtete ich die Frage an ihn: Was bedeuten denn diese beiden Ölbäume rechts und links von dem Leuchter? Und dann ganz zum Schluss steht in Vers 14, er sagte, das sind die beiden Söhne des Öls vor dem Herrn der ganzen Erde. Das heißt, die beiden Gesalbten, die dann Öl in der Prophetie geistlich gesehen, ist immer ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Wenn es den Jungfrauen in Matthäus 25 oder in Krefeld oder München oder sonst wo mangeln wird oder in der Tschechoslowakei oder sonst wo auf der Welt, wenn es den Jungfrauen irgendwann mangeln wird am Öl, dann heißt das, dass nicht genügend Geist Gottes da war. Und wir müssen diese Bibelstellen immer sorgfältig lesen. Also die beiden Söhne des Öls sind die beiden Propheten, die neben dem Leuchter stehen. Wir haben das hier durchgenommen. Wir haben darüber gesprochen, dass zum Beispiel auch dieses Bild mit dem Leuchter und mit den beiden Ölbäumen neben dem Leuchter, wenn ihr nach vorne schaut, ist ja ab und zu gut, und dies wäre das Ende des Leuchters hier, dann stehen die beiden Ölbäume außerhalb des Leuchters. Das bedeutet, sie erscheinen oder treten nicht auf innerhalb der Gemeindezeit, sie treten erst auf, wenn die Vollzeit der Gemeinde eingegangen ist, wenn die Entrückung stattgefunden hat, erst dann kommt der Dienst der beiden Zeugen. Gott hat das sogar so gefügt, dass in irdischen Beispielen, für uns alle fassbar und leicht verständlich, hat er das ausgedrückt, damit wir es ganz genau wissen und biblisch einordnen können. Offenbarung 11, wie schon erwähnt, ist uns ja allen bekannt. Da treten dann die beiden Zeugen auf, die genau 3,5 Jahre in Jerusalem prophetisch reden werden. Und wer hier nun die Sache liest in Offenbarung 11 und was alles geschieht, der wird nicht anders können, als an den Dienst Moses und an den Dienst Elias erinnert zu werden. Und diese beiden Propheten, Mose und Elia, waren es auch, die auf dem Verklärungsberge zu Jesus herabkamen, mit ihm über den Ausgang gesprochen haben, den er in Jerusalem haben würde. Das passt also wirklich alles sehr, sehr gut zusammen. Und deshalb erwarten es auch die Juden, dass es entsprechend geschieht. Ich werde noch gleich übersetzen. Vorher will ich 2, 3 Stellen lesen. Speziell, was den Dienst des Herrn betrifft, den wir als Gemeinde ja weiterzuführen haben. Das heißt, den Gott selber durch die Gemeinde fortsetzt. Die Gemeinde ist sein Leib und Christus ist das Haupt. Wir als seine Glieder haben diesen Dienst fortzusetzen. Das heißt, er durch uns. In Matthäus Kapitel 9, in Vers 35 steht, so durchwanderte Jesus alle Städte und Dörfer, indem er in ihren Synagogen lehrte, das Evangelium vom Reich verkündigte und alle Krankheiten und alle Gebrechen heilte. Wer vorher liest, wird feststellen, dass der Herr eben auch den Glauben in den Mittelpunkt gestellt hat. Es heißt in Vers 29, müsste es noch sein, glaubt ihr, dass ich dies zu tun vermag? Sie antworteten ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sagte, nach eurem Glauben geschehe es. Allein in diesen wenigen Versen haben wir die verschiedenste Art und Weise, wie für Kranke gebetet werden kann. In Vers 33 lesen wir, und als der böse Geist ausgetrieben war, konnte der Stumme reden. Vorher wird gesagt, dass ein Besessener zu ihm gebracht wurde. Es gibt die verschiedensten Krankheiten, und ehe man betet, muss man wissen, um welch eine Krankheit es sich handelt, um dann auch zielbewusst beten zu können. Und da ist dann immer das Wort. In der Tat, dass das Wort des Herrn maßgebend und muss ausgesprochen werden. Es heißt nämlich in Matthäus Kapitel 8, Vers 16 und 17, Matthäus 8, 16 und 17, als es dann Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu ihm und er trieb die bösen Geister durchs Wort aus und heilte alle, die ein Leiden haben. Es ist wirklich so, dass die Salbung mit Öl zum Beispiel nur da sein kann oder gemacht werden kann, wo nicht Besessenheit vorliegt, wo nicht Satan sich irgendwie eingenistet hat, sondern wo gläubig gewordene krank werden. Da soll für sie gebetet werden durch Salbung mit Öl und dann auch im Glauben, dass Gott sie aufrichtet und ihnen hilft. Aber wenn nun solche Krankheiten, wie wir es ja auch aus dem Munde Bruder Brennims gehört haben, Krankheiten, die Leben in sich haben. Ein Krebs hat ja Leben in sich, zum Beispiel. Das ist nicht eine tote Sache, sondern hat einen Lebenskeim in sich, wuchert, wird größer und größer. Und dieses Leben in dem Krebs macht ja dem Leben eines Menschen früher oder später ein Ende. Und jedes Mal, wenn ein Leben in der Krankheit ist, das ist dann ein Dämon. Und dieser Dämon muss ausgetrieben werden. Und wenn er ausgetrieben wurde, dann wird der Mensch wieder gesund. Handelt es sich um eine Krankheit, in der kein Leben ist, das heißt, die sich nicht ausbreitet, die nicht wuchert, die nicht um sich greift, dann genügt es, dass man betet im Glauben unter Handauflegung und dass Gott dann sein Wort bestätigt. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie auch all diese Dinge so genau in der Heiligen Schrift geordnet sind. Nicht er trieb die bösen Geister aus durchs Wort. Nicht er heilte durchs Wort, er trieb die bösen Geister aus durchs Wort. Das gebietende Wort, das Wort Gottes, das Wort der Vollmacht, gebietet diesen bösen Geistern und sie müssen durch die Autorität des Wortes weichen. Sie müssen sich dem Befehl Gottes fügen. Denn wo Gott spricht, da ist gesprochen. Und da haben alle zu hören und gehorsam zu sein, ganz gleich, wer es ist und was es ist. Dann noch eine ganz herrliche Stelle aus dem Petrusbrief, die mir gestern Abend schon ins Gedächtnis kam. 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 22. 1. Petrus 1 von Vers 22. Er hat keine Sünde getan, auch ist kein Trug in seinem Munde gefunden worden. Er hat, wenn er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht und als er litt, keine Drohungen ausgestoßen, sondern es dem anheimgestellt, der gerecht richtet. Und jetzt kommt der Vers. Er hat unsere Sünden selber mit seinem Leibe an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden freigemacht, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Es ist einfach wunderbar, auch hier zu sehen, wie Petrus im Neuen Testament das Wort des Propheten Jesaja aus dem 53. Kapitel führt und das noch einmal in dieser Weise hervorhebt. Lasst uns aus völliger Überzeugung glauben, dass auf Golgatha alles geschah. Erlösung der Seele, Befreiung des Geistes, Heilung des Leibes. Alles ist dort geschehen. Und wohl die Menschen, die die ganze Erlösung für sich im Glauben in Anspruch nehmen kann und es auch erleben, dass Gott sein Wort als wahr an uns bestätigt. Wir, die wir nun im vorgerückten Alter sind und Wehwehchen haben, das hat damit nichts zu tun. Ihr wisst, das ist ein Werdegang im Leben, dem alle Menschen unterworfen sind. Es ist ja gesetzt, dem Menschen einmal zu sterben. Und der Weg dahin, der ist ja allseitig bekannt. Der Mensch blüht auf wie eine Blume, der Wind weht darüber und sie ist bald nicht mehr da. Jesaja rief in Kapitel 40 aus, alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Gott hat uns ja nicht ewige Jugend in diesem gefallenen Leibe versprochen. Gott hat uns ewige Herrlichkeit in dem verwandelten Leibe versprochen. Und der Herr wird wiederkommen. Und alle, die in Christo entschlafenen und für die erste Auferstehung bereit gewesenen, werden auferstehen. Und alle, die bereit sind, teilzunehmen und dann leben, werden verwandelt werden und gemeinsam werden wir dem Herrn entgegengerückt in der Luft, um dann alle Zeit bei dem Herrn zu sein. Wollen wir in jedem Fall dem Glauben das Wort sprechen und Gott darum bitten, ihn uns zu mehren, damit er sein Wort doch bestätigen könnte nach seinem Willen und Wohlgefallen. Mich hat's gestern Abend besonders berührt, als dieser Gottesmann in Einfachheit sagte, alle hier mit den Rollstühlen und mit dem Krebs und so weiter. Wartet, ich werde für euch beten. Ich bin selber Augenzeuge, wie Menschen aus Rollstühlen aufstanden, eben durch die Kraft Gottes geheilt, Menschen vom Krebs zerfressen, ohne jegliche Hoffnung, wurden mit einem Schlag auf einmal geheilt. Gott ist treu. Gott ist treu. Es muss auch mit uns dahin kommen, dass wir keinen Unterschied mehr machen zwischen schweren Fällen und leichten Fällen. Wer hat denn die Verantwortung für den leichten und den schweren Fall? Doch Gott allein. Und wer sind wir, dass wir Gott durch unsere Gedanken irgendwie in eine Begrenzung hineintäten? Bruder Ross hat es eben gesagt, wir glauben es, weil die Schrift es bezeugt. Gott hat das Rote Meer geteilt, hat eine Mauer hier gemacht und eine dort. Und das Volk zog hindurch. So wie die Mauer hier rechts und links an diesem Gebäude steht, so standen dort Mauern von Wasser, links und rechts. Und das Volk Israel zog trockenen Fußes hindurch. Macht euch keine Sorgen, wie das zustande kommen konnte. Das ist ja nicht unsere Sache. Das war die Sache dessen, der es zu tun hatte. Genauso ist es mit allem anderen. Ich glaube, dass wir alle im Glauben gestärkt worden sind. Und ich werde auch nur kurz übersetzen, denn die Predigten sind einfach glaubensstärkend. Sie bauen auf, schenken neuen Mut. Und zumal wir wissen, dass ja nicht nur Worte gemacht wurden, sondern dass Gott mit großen Taten dahinter stand und bestätigt hat auf eine ganz gewaltige Weise. Ihm, dem lebendigen Gott, der wirklich alles vermag, der gesagt hat, sollte mir etwas unmöglich sein und dann einmal einem Kranken zugerufen hat, alles ist möglich dem, der da glaubt. Wollen wir Gott glauben, gemäß der Schrift glauben, er wird alles wohl machen. Und wenn wir glauben, dass er alle Toten auferwecken kann, wo nichts mehr übrig geblieben ist, was ist denn von den Toten übrig geblieben, die von den Tieren zerfressen, vom Feuer verbrannt, die sonst wo, ja wo sind sie? Gott weiß es. Und er kann die Elemente, die zum Körper gehören, ach, die brauchen wir denn ja gar nicht mehr, schafft ihr alles neu. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Und schon kommt für jeden alten Leib ein neuer Auferstehungsleib. Ja, man könnte fragen, wo will Gott ihn hernehmen? Gott spricht ein Wort und es geschieht. Das ist doch so. Und wenn er den Weckruf ergibt, die Gräber öffnen sich und die Auferstehung findet statt. Die Lebenden werden verwandelt. Derselbe Gott, der alles ins Dasein gesprochen hat, das gesamte Universum, der sagt, es werde Licht und es ward Licht. Amen. Es ward Licht, fertig. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. So wird's heute noch bezeichnet. Doch unser Gott ist ein treuer Gott, ein gerechter Gott. Er wird keinen zuschanden werden lassen, der sein Vertrauen auf ihn setzt, auch uns nicht. Gelobt sei sein Name. Singen wir einfach ein Chorus. Dir Gottes Lamm sei Ehre. Dankeschön.
Dir Gottes Lamm sei Ehre, mein Opfer ist verbrannt. Vor unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind dein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Wir gehen sein Lamm auf Erden, ist er in deinem Reich.
Zu der Zeit wuchs Ramses heran in Ägypten und die Macht stärkte sich. Der natürliche Mensch Ramses wuchs und der Antichrist wächst jetzt. Er nimmt zu durch Politik. Er ist ja bereits vertreten im Weißen Haus. In der Religion ist alles durcheinander. Die Denominationsführer, praktisch ist jede Gemeinde oder Kirche, gehört bereits zu der Föderation der Kirchen. Seht, die Sache wächst. und sie alle vereinen sich. Und das werden sie dann zustande bringen. Was ist es? Es entsteht eine Macht, wie die erste Macht. Und dann kommt die Verfolgung über all diejenigen, die sich nicht mit ihnen vereinen. Dann kommt der Boykott. Seht, ihr sagt, ja, dann werde ich mich entscheiden. Nein, die Entscheidung ist jetzt. Seht, alles wächst. Aber denkt daran, während Ramses dort wuchs und zunahm, war Moses in der Wüste. Ihn hatte Gott, auch er wuchs heran. Seht, der eine hatte ein politisches System, aber Gott hatte ein geistliches System durch den Propheten. Und er kam herab und sagte, ich sende dich. Beides wächst zusammen. Das heißt, beides wächst. Eines Tages werden wir sehen, die Zeit ist nahe für den Showdown. Das Natürliche ist ein Sinnbild auf das Geistliche. Schaut auf die Gemeinde jetzt. Alles bekommt eine Macht. Und hier kommt auch der Heilige Geist herunter. Und er weist seine Macht dort und dann auch hier. Seht, kommt er raus aus den Denominationen, hinweg von den Amoritern, aus der Versklavung. Seid frei. Gott hatte Moses, der Prophet sein sollte. Er hatte schon geweissagt und bewiesen, dass er im Recht war. Aber er musste durch die Schule der Wüste gehen, verborgen vor dem Rest der Welt. Aber er wurde so geschult in der Wüste. Der Feind wird immer alles vorschlagen. Er wird immer viele Angebote haben. Und der Unglaube wird es annehmen, der Feind, er arbeitet mit dem Intellekt. Nun denkt daran, vergesst es nicht. Es gibt nur zwei Mächte. Das eine ist die geistliche Macht, die Macht des Heiligen Geistes. Und das andere ist die Macht des Satans durch intellektuelle Macht. So begann es im Garten Eden. Intellektuelle Kraft, Satan, der Eva präsentiert und sie überlegte, dachte nach und so weiter. Seht, ich hoffe, dass ihr das begreift. So ist es immer gewesen. Dort war es so in Ägypten. Dort die intellektuelle Macht in Ramses repräsentiert und dann die geistliche Macht in dem, den Gott dazu bestimmt hatte. Seht, und wie steht's mit der Gemeinde? Ist sie da, wo sie am Anfang war? Seht, vieles ist gewesen, überall religiöse Häupter, die sich aber nicht um das kümmern, was die Bibel sagt. Sie haben ihre eigenen Systeme. Sie gehen nach dem, was die Kirche sagt. Seht, und dann sagt man sogar, ich glaube, dass es so geschrieben steht, aber wir tun es eben so. Sicher, sie haben die Form der Gottseligkeit, verleugnen aber die Kraft. Merkt ihr, weshalb ich will, dass es aufgenommen wird auf Tonband? Die Stunde ist angekommen. Die Wahrheit muss bekannt werden. Der Auszug ist da. Seht, die intellektuelle Sache war perfekt damals und jetzt wieder. Aber es ist vollkommen die Inspiration Satans in dem Intellektuellen. Und er bestieg den Thron, Ramses. Und ihr wisst ja, er wurde ja mit Moses großgezogen. Seht ihr? Wie ein Bruder, den Mose. Er nahm den Platz des Intellektuellen, wie Josef seinen Brüdern gegenüber. Und was taten sie mit dem Josef? Ihn haben sie ihm weggetan. Und sie wollten das Wort nicht und haben das Wort abgelehnt mit ihm und durch ihn und haben dann ihre eigenen Satzungen behalten. Oh Gott, mögen es die Menschen doch sehen. Wie kann ich es noch klarer machen aus der Schrift her und durch die Inspiration des Heiligen Geistes? Wir sind hier. Ach, ihr sagt, wenn das der Papst so und so sagen würde oder Bischof so und so, habt ihr nicht begriffen, dass Gott einen Wüstenmenschen genommen hat, einen Mann aus der Wüste und nicht irgendein Würdenträger? Sich Gott verhandelt mit Einzelnen, nicht mit Gruppen, mit jedem Einzelnen. Gott, trifft auch seine Vorbereitungen, wenn er nur einen Mann finden kann. Einen Mann. Er hat es in jedem Zeitalter versucht. Einen Mann hat er in den Tagen Noahs. Einen Mann in den Tagen Elias. Einen Tag in den Tagen Johannes des Täufers. Nur einen Mann, mehr braucht er nicht. In den Tagen der Richter versuchte er einen zu bekommen, Simson. Er gab ihm große Macht, aber er verkaufte sie an ein Weib und wurde geblendet. Der Richter, seht, damals war es so. Seht, Gott versucht, einen Mann zu finden, um seine Hand auf ihn zu legen, der die Wahrheit sagt, der furchtlos ist, der keine Rücksicht nimmt. Einen Mann, der ihm ganz und gar geweiht ist, durch den das Wort als lebendig erwiesen wird. Ich glaube, er bereitet eine solche Person vor. Wer die Bibel glaubt, muss das glauben. Natürlich, jemand, der die Wahrheit sagt. Wir stellen fest, nach einer Zeit, da all diese Schulungen und der Feind schlägt etwas vor. Und zwar der intellektuellen Gesinnung. Und man setzt sich hin. Man hat eine Beweisführung. Und mir wurde vor kurzem gesagt, kann es sein, es war erst einige Tage her, der Mann sprach zu mir, sagte Billy, er hat auch in derselben, auf derselben Arbeit war er tätig. Und er sagte, du bist doch irischer Abstammung. Ich bin ein bisschen betrübt darüber, aber ich bin's nun mal. Und dann sagt er, dann solltest du doch eigentlich Katholik sein. Die Irren sind's doch alle. Ja, ich sag, wenn's so sein soll, dann bin ich. Ich bin das, was die Gemeinde am Anfang war. Wenn sie katholisch war, dann wäre ich's auch. Nämlich die Gemeinde zu Pfingsten. Aber wo ist die Kirche heute? Man hat organisiert, man hat die erste katholische Kirche organisiert und dann immer weiter organisiert. Und wohin ist es gekommen? Und er sagte dann, glaubst du nicht, wenn eine Gruppe von ökumenischen Leuten zusammenkommt und sie sitzen da und sie verhandeln und verhandeln und sie stimmen dann alle überein, meinst du nicht, dass die dann im Recht sind? Er sagt, ich habe dich predigen gehört und zwar ganz gern, aber du glaubst, dass du im Recht bist. Und ich sage, ja, nur wenn ich es mit der Bibel beweisen kann. Und er sagt, ja, die Bibel hat doch nichts damit zu tun. Ja, ich sage, für mich hat sie alles damit zu tun. Es ist das Wort. Und dann sagt er, ja, meinst du nicht, dass diese Leute in der Ökumene, dass die nicht mehr im Recht sein können, sicherer sein könnten, als wie du, ein einziger Mann, ungeschult wie du bist? Ich sage, ja, gut. Und dann sagt er, was hast du für ein Recht, gegen die Kirche etwas zu sagen? Durch alle Zeitalter ist sie doch bestehen geblieben und hat sich behauptet und so weiter, seit Nicäa und späterhin. Und er sagte, glaubst du nicht und weißt du nicht, dass Tausende von Menschen da waren und die geistlich gewesen sind in den verschiedenen Konzilen? Und meinst du nicht, dass ihre Gesinnung dem Willen Gottes mehr unterordnet gewesen ist als deine heute? Die Kirche besteht doch seit all dieser Zeit. Ich sage, das hat Gott doch gar nicht bewiesen. Wenn das die Gemeinde Gottes wäre, soll sie tun, was die Gemeinde am Anfang getan hat. Sie und sogar die Bibel sagt, dass wer ein Wort wegnimmt oder hinzufügt, dem wird der Teil am Baum des Lebens weggenommen. Ob Ökumene oder nicht, was immer es ist, der Teil wird aus dem Buch des Lebens genommen. Es ist zu Ende. Und er sagte, Billy, du bist nur ein Radikaler. Und dann in der Zeit Israels, als sie sich teilten in Juda und Israel, wie Katholiken und Protestanten sich teilten, Israel wollte Israel bleiben und dort hatten sie einen König namens Josaphat, ein gerechter Mann. Und dieser gerechte Mann versuchte, die Gesetze Gottes einzuhalten. Dann hatten sie einen anderen, der eine Frau geheiratet hatte, wegen Politik und freundlich sein wollte, mit einer anderen Nation, der Isabel heiratete und sie unter das Volk Gottes brachte. Dasselbe geschieht heute. Und Sie wurde Herrscherin. Habt du das, wie es jetzt auch geschieht. Und ich sagte, die Kraftprobe kam. Man wollte sich zusammentun, damals wie jetzt. Und Ahab und auch Josaphat, sie trafen sich, sie sprachen miteinander, Männer der Organisationen. Und er sagte, dein Volk ist mein Volk, wir sind ja alles Christen, wir brauchen ja alle, kommt doch zusammen. Aber als es ganz tief zur Sache ging und die Kraftprobe bevorstand, sagte der eine, wir sollten doch beten und Gott erfragen. Ja, sagte Ahab, ich sage dir, oder der eine sagte zu Ahab, wir müssen einen Propheten suchen. Und Ahab hatte ja ein System, von dem er meinte, es sei des Herrn. 400 Propheten in der Schule, alle gelehrt, alles hebräische Propheten. Und wie eine Gruppe von Predigern heute. Und man stellte die Frage, wie wird der Kampf ausgehen? Und alle vereinigten sich wie das Ökumenische Konzil heute. Und die Frage war, ob er gehen sollte, die Antwort war, gehe, der Herr ist mit dir. Denn dieser Mann gehört uns und das Land gehört uns und so weiter. Und die Syrer, die Philistiner müssen heraus. Das Land gehört uns. Das hörte sich gut an. Zwar für den Verstand, aber im Herzen Josaphats hörte sich das nicht richtig an. Er sagt, ich weiß, du hast 400 ökumenisch geschulte Männer, alle stimmen überein, und der eine machte sich sogar Hörner und sagte, so spricht der Herr. Aber könnten wir doch nicht noch einen hören? Nur noch einen? Oh, der König, rede nicht so, hat der Politiker gesagt. Der König möge nicht zurück. Diese Männer sind doch geschult. Ich habe sie doch selber geschult. Seht ihr es? Ich habe sie geschult. Ja, es gibt einen, aber den mag ich nicht. Den hasse ich eigentlich. Das ist Micha, der Sohn Imlams. Ihn hasse ich. Er ist nichts als ein Schurke. Er sagt immer, ich bin verkehrt und er tat mich immer und so weiter. Aber schaut, in welch einer Verfassung das ganze Reich war. Heute die Denominationen, Form der Gottseligkeit, Kraft wird verleugnet. Oh, ja, 1 Million mehr Mitglieder. Aber wo seid ihr heute im Geiste? Wo ist die Stärke, wie sie in Simson war? Seht, als er dort das Tor nahm und des Berges hinaufging. Seht, der Geist hatte ihn verlassen. Er war hilflos. Ein kleiner Junge konnte ihn führen. Geblendet wegen einer Frau. So ist es mit der Gemeinde heute. Politik, Bischöfe, Älteste und wer immer sie sind. Männer, die sich einfach Mut zureden. Wo befinden wir uns? Wir kommen zu dem Punkt. Und damals holte man Micha, den Sohn Imlams. Und er weissagte und sagte, dass Ahab getötet wird in dem Kampf. Und der Erzbischof dort, der Vorsitzende, er schlug ihn aufs Gesicht und fragte, wo ist der Geist hingegangen, als er von mir gewichen ist? Und man sagte, ins Gefängnis mit diesem Mann, gebt ihm nur Brot und Wasser und haltet ihn am Leben. Wenn ich zurückkomme, werde ich mich seiner annehmen. Und dieser Prophet Gottes wusste, dass er im Recht ist. Und er sagte, wenn du zurückkommst, hat Gott nicht durch mich geredet. Er war ein Prophet. Sein Geist und seine Vision war genau mit dem, was der Prophet Elia schon vorher gesagt hatte. Er sagte, wenn du zurückkommst, hat Gott nicht durch mich geredet. Ich sagte dann diesem Mann, welcher von ihnen war im Recht? Das Ökumenische Konzil mit 400 auserwählten Männern, die zusammen saßen und was sagten, oder ein einziger von den anderen abgelehnter. Nun, er fragte, wie weißt du den Unterschied? Zurück zur Zeichnung, zurück zum Wort Gottes. Sie hätten stehen bleiben müssen und feststellen, dass der Prophet Elia den Fluch ausgesprochen hatte. und dass die Hunde das Blut der Isebel lecken werden. Wie könnt ihr segnen, was Gott verflucht hat? Kommt heraus aus der Sache, sondert euch ab und kommt in Christus hinein. Erkennet, beachtet der neue König, der in Ägypten auftrat, der Josef nicht kennen wollte, was war mit ihm? Oder nicht kannte, was war mit ihm? Er hat die Kinder töten lassen. Höre bitte genau zu. Derselbe Teufel in anderer Gestalt einer Königsherrschaft hat den eingeborenen Sohn Gottes töten wollen, als damals die Kinder getötet worden sind. Der Teufel ist sehr, sehr gerissen. Und er weiß, wie er eine Sache schaden kann, ehe sie richtig begonnen hat. Und das Einzige, was ihr tun könnt, ist, verlasst euch auf Christus, demütigt euch und überlasst es ihm, was er tun wird. Nicht mit intellektueller Kraft. Er ist der Hirte. Nicht die Schafe sollen den Wolf fernhalten. Der Hirte hält den Wolf fern, aber die Schafe müssen bei dem Hirten bleiben, damit sie Wache halten können. Seht, bleibt in Christus und Christus ist das Wort. Das ist der Ort der Sicherheit. Nun beachtet, der Teufel in Form eines Ramses oder eines Königs, als erstes hat er die Kinder töten lassen. Es war natürlicher Tod. Und sobald der Sohn Gottes geboren wurde, ihr kennt ja seine Reise nach Ägypten und das wieder zurückkommen aus Ägypten. Und dann hat Rom seinen Sitz aufgerichtet. Und was geschah? Die Kinder wurden damals getötet. Der Teufel in dem römischen System wollte sicher sein, dass er den Sohn Gottes tötet, wenn alle Kinder getötet werden. Heute tut er das Gleiche. Es heißt, es ist geistlich und es ist religiös. Sie sagen, sie sind Christentum. Und ihr seht ja, wie Protestanten und Katholiken untereinander heiraten. Aber die Kinder müssen fast immer katholisch erzogen werden. Da wird die Macht gebrochen. Da seht ihr den Teufel sitzen auf 7 Hügeln, tragend die dreifache Krone. Sehr intellektuell, sehr, sehr, ja, der Samen der Schlange und seine Kinder. Seht, dieselbe intellektuelle Technik wird verwendet. Man hat auch in den anderen 2 Fällen die Kinder getötet. Nun zweimal. Bitte beachtet die 2 und die 3. Erst die Kinder getötet mit natürlichem Tod und jetzt das letzte Mal will er geistlich töten, die Kinder geistlich töten. Es wird untereinander geheiratet. Hat nicht Daniel gesagt, dass sie die Macht so brechen werden, dass sie den Samen miteinander vermischen werden, um die Macht, die andere Macht so zu brechen und sie untertan zu machen? Ihr braucht nur noch nach dem Präsidenten den Kardinal hinzufügen und dann kann man das Geld nehmen, die Schulden Amerikas bezahlen und die Kirche ist dann dabei, es zu übernehmen. Seht, wir leben jetzt und können unsere Auslandsschuld nicht zahlen. 40 Jahre von jetzt würde man benötigen, um jetzige Schulden bezahlen von der Steuer, die dann einkommen würde. Seht, wohin alles geht, so geschieht es. Ja, man verheiratet und die einen die Töchter, die anderen die Söhne, aber die Kinder werden dadurch und alles wird geistlich getötet. Und steht nicht in der Offenbarung geschrieben, dass er sie aufs Krankenlager werfen würde und ihre Kinder mit geistlichem Tod töten. Seht, es passt ganz genau. Und wenn nicht, wäre es nicht das Wort. Seht, es muss durch die ganze Bibel wie ein Faden hindurchgehen. Gott hat seinen Knecht bereitet für die Aufgabe, für das Werk. Nicht, dass sie es gesehen haben, außerhalb ihrer Pläne. Habt ihr das begriffen? Außerhalb ihrer Organisationssysteme hat Gott einen Mann trainiert, geschult, zu einem bestimmten Zweck. Er konnte heiraten, er konnte seine Frau haben, seine Kinder haben, alles, ja, Burschen und so weiter. Hat ein schönes Leben geführt. Aber Gott hat ihn immerzu bereitet. Gott, der Feind Gottes tat im Natürlichen damals, was jetzt im Geistlichen geschieht. Seht, Es läuft wieder nebeneinander. Gott macht einen geistlichen Mann bereit, um nach Ägypten zu gehen wie damals, um die Befreiung vorzunehmen. Und Ramses war ein natürlicher Mann, um dann zu töten und Ägypter und alle zu vereinigen, damit sie ihm dienen. Deshalb ist es so schwer für die Gesinnung, die Sache zu begreifen und auch gegen so geschulte Dinge zu argumentieren. Seht, es gibt immer dem Verstande entsprechend bei diesen und sie sehen das Geistliche gar nicht. Zum Beispiel, wenn man an die 10 Gebote denkt, an deren Aufführung, ich glaube nicht ans Kino gehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer das einmal gesehen hat, ist einfach überwältigt. Aber wie ist es? Es ist nur eine Sache, die vorgetragen wird. Ich gehe ja dort nicht hin. Aber dann war es unter freiem Himmel und dann habe ich es doch gesehen, weil er mir sagte, dass ich es einmal sehen müsste. Einfach schön dargestellt. Aber seh den Trick des Teufels, wie schlau er ist und dann die Kinder getötet hat, immer durch intellektuelle Gesinnung. Und man sagte sich, das entspricht der Überlegung. Aber seht, Gott hat während der Zeit seinen Mann vorbereitet. Auf der einen Seite Ramses, auf der anderen Seite der Mann Gottes. Seht, der Unterschied zwischen intellektueller und geistlicher Kraft. Gott hat ja gesegnet, aber dann kamen die Plagen auf die Ägypter. Seht, was geschehen ist. Nun, gebt acht, intellektuell, sie überlegen mit dem Verstande und können die geistliche Seite nicht sehen, weil sie intellektuell ist. Noch können die anderen es sehen. Nein, sie konnten es damals nicht sehen, nicht in den Tagen Elias, und dachten, dieser Mann soll ein Prophet sein, ein Prophet mit einem urwüchsigen Bart und so weiter. Und das soll ein Prophet sein, mögen sie gedacht haben, so wie Paulus damals sagte, ich bin nicht gekommen, um euch oder zu euch mit besonders hohen Worten menschlicher Weisheit zu sprechen, sondern bin gekommen mit der Kraft des Geistes, mit der Demonstration des Geistes, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit gegründet ist, sondern in der Kraft Gottes, in der Kraft der Auferstehung. Seht, deshalb spreche ich manchmal ein wenig in der Weise, damit es alle verstehen. Wenn ich jetzt sage, Elia war nicht ein wohlgekleideter Priester, sondern eben ein rau gekleideter Mann. Heute, wenn man einen Menschen so gekleidet sieht, denkt man, der ist heilig, der Turban auf seinem Haupt und das Gewand um ihn herum. Und man meint, er sei heilig. Seht, aber das ist es ja nicht. Gott schaut nicht auf das Äußere. Gott sieht das Herz an. Seht, nicht das, was wir sehen. Und das versuchen sie jetzt ja zu tun. Das Auge soll etwas sehen. Das Auge ist der Eingang zur Seele. Seht, aber dann der Geist ist das Auge im Auge. Seht, ein Mann stand dort, sein Barthaar herunterhängend und ein Schaffell umgehängt, einen Ledergürtel, vielleicht barfuß, sehr magere Arme und ein weißer Bart weht im Wind, ein krummer Stab in der Hand. Aber das geistliche Auge konnte schon sehen, dass die Kraft Gottes herunterkommen würde. Nicht, was das Intellekt sagt, sondern was das geistliche Auge sieht. Seht, was sieht das natürliche Auge heute? All das Herrliche in der Kirche. Der Bürgermeister kommt, die Angesehenen kommen. Seht, und sie sehen nicht, dass die Kraft des Heiligen Geistes herabkommt, wo die Toten auferweckt werden, die Kranken geheilt werden und die Kraft Gottes offenbart wird. Seht, die anderen schauen Hollywood und heute sagen, ach, die Frau Susi, die gehört zur Kirche, sie hat ihr Haar geschnitten, sie ist angemalt und so weiter. Und alle machen ihr nach. Wie steht's aber jede Nacht so an, die gen Himmel gehen? Seht, Gott kann nichts unterstützen, was nicht gemäß seinem Wort ist. Er müsse dann erst sein Wort verleugnen. Und Gott kann sein Wort nicht verleugnen. Alle Dinge, die er tut, tut er gemäß seinem Wort. Dem Himmel und Erde werden vergeben. Aber eine Frau mit geschnittenem Haar kann nicht vor Gott kommen. Er sagt, Gott ist ein Gräuel vor Gott. Entschuldigt. Seht, das geistliche Auge sieht es. Sie leben nicht nur hier. Sie sind besorgt um das Leben danach. Seht und beachtet, Gott, er tat es. Und die Menschen sahen es nicht. Die irdische Gesinnung hat weiter argumentiert. Aber Gott ruft jetzt einen geistlichen Auszug. So wie damals ein natürlicher Auszug seines Volkes geschah, ruft er einen geistlichen Auszug heute. Wem? Wer? Seine Auserwählten. Nur seine Auserwählten. Ägypten konnte nicht sehen, dass Israel im Recht sei. Das Blut des Lammes war an die Türpfosten gestrichen und so weiter und so weiter. Und Gott wirkte ja durch den Propheten. Und dieser Mann stand dort, nahm den Stab und sprach. Und was er sprach, das geschah. Die Wunder geschah. Und seht, die Plagen kamen über die Ägypter. Und er musste warten, bis es geschah. Nach einer Zeit geschah es. Und Gott bestätigte sein Wort. Es war Gottes Wort gesprochen. Sogar Schöpfung entstand. Da war der intellektuelle Ramses. Er war dagegen. Ein sehr religiöser Mann. Aber gegen den Geist des lebendigen Gottes. Und die natürliche Gesinnung sah nur den Ramses. Aber die geistliche Gesinnung sah die Verheißung und wartete auf die Erfüllung. Was, wenn Josua und Kaleb, sie konnten doch sagen, wir sind mehr als imstande, das Land einzunehmen. Sie und sagten, das spielt keine Rolle, wie groß die Feinde sind. Die anderen sagten alle, nein, wir können es nicht tun. Wir sind wie Grashüpfer in ihren Augen. Und sie sagten, Gott ist mehr als imstande, das zu tun. Gott hatte ihnen das Land gegeben. Die natürliche Gesinnung kann es nicht erfassen. Die geistliche ist es. Ich frage euch etwas. Warum sahen die Ägypter die Sache nicht? Weil sie nicht auserwählt waren. Gott sagte Abraham, ehe es geschah, oh, höre, du schlafende Gemeinde, Gott sagte Abraham, ehe es geschah, dein Same wird wohnen in Ägypten 400 Jahre und danach werde ich sie herausführen mit starker Hand. Seht, sie waren auserwählt, es zu sehen. Es geht um Erwählung. Israel war erwählt, zu sehen das Zeichen Gottes. Und sie sind aus Ägypten herausgeführt worden. Die Ungläubigen kamen um. Seht, heute ruft Gott seine Auserwählten. Der geistliche Same Abrahams, die im Glauben stehen, an das Wort Gottes. Seht ihr nicht den geistlichen Samen heute? Sie sehen nicht auf die intellektuelle Gemeinde oder Kirche. Sie schauen auf das Wort. Sie sind gerufen worden, herausgerufen aus den Denominationen hinein in die Gegenwart Jesu Christi. Es war klar, habt ihr es begriffen? Dann gehen wir noch etwas weiter. Nur die Auserwählten, nicht Doktor so und so und so und so. Nein, sie sehen es nicht. Sie sind nicht auserwählt. Und diese Auserwählung ist da. Seht, und heute geht es nicht in ein anderes Land wie damals. Heute geht es in die Herrlichkeit. Seht, damals wurde das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen, ehe sie herausgekommen sind. Und jetzt ist es das Lamm Gottes, das Lamm, das geschlachtet wurde, um die zu erlösen und unsere Namen in das Buch des Lammes zu schreiben, vor Grundlegung der Welt, ausersehen vor Grundlegung der Welt. Kommt heraus aus ihrer Mitte, sagte der Heilige Geist, für diese letzten Tage. Rühret nichts Unreines an. Ich werde Gott sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Israel hat Obacht gegeben und wussten, dass Gott ja seine Propheten schon gesandt hat und sie glaubten ihnen. Sie kamen es zu sehen. Und jetzt die Intellektuellen, wo das Zeichen, sie stützen sich auf ihre Organisationen, auf ihre Glaubenssatzungen, so wie Biliam damals, der damals dorthin kam, wo Israel war. Israel war keine Nation, es war ein Volk. Sie gingen von hier nach dort und waren schuldig. Und Moab, sein Bruder, der Intellektuelle, der organisierte Mann, er kam dort auf die Bergespitze mit dem Propheten oder Bischof, wer immer es war, haben einen Altar gebaut, haben Opfer darauf getan, aber sahen nicht, was geschah, nämlich die Feuersäule und der geschlagene Felsen mit Israel. Die Intellektuellen sehen es nicht. Sie sehen nicht den geschlagenen Felsen. Der Bischof selbst hat es nicht gesehen. Er sah nicht die Kraft des Heiligen Geistes, das Jauchzen des Königs im Lager. So ist es auch heute. Gott ruft seine Auserwählten. Sie sind jetzt erwählt. Und wozu erwählt? Zur Auferstehung. Und welches Zeichen wird ihnen gegeben? Das Zeichen der Auferstehung. Damals ein Zeichen der Befreiung, damit sie befreit werden aus der Knechtschaft. Ein Zeichen der Kraft, dass Wunder und Zeichen geschehen. Aber jetzt zeigt er die Kraft seiner Auferstehung. Als Sohn Gottes, der auferstanden ist und gesiegt hat über Tod, Hölle und Teufel und tut die Dinge, die er getan hat und die er verheißen hat. Zeichen der Auferstehung und ruft ein geistliches Volk aus dem geistlichen Ägypten und Babylon heraus. Bitte erfasst das jetzt. Er tat es durch das gleiche System, wie es am Anfang geschah. Dasselbe. Die Augen der Ungläubigen verbindet, aber die Augen der Gläubigen geöffnet. Politik da, auf der intellektuellen Seite, auch in der Kirche, in den Nationen, alles darin. Und auf der anderen Seite ein verborgener geistlicher Zweck. Und Gott nahm einen Mann in der Wüste, hat ihn geschult und brachte ihn zurück. Und die Sache geschah, das Volk wurde befreit. Seht ihr, was ich meine? Gott kann sein Programm nicht ändern. Er ist Gott. Er wird nicht mit einer Gruppe verhandeln. Er hat es nie getan. Er wird mit einem Einzelnen verhandeln. Er tat es, wird es, sogar in Malachi es verheißen. Es war seine Verheißung, was er war, was er ist und was er tun wird. Hier sind wir. Oh, welch ein frohes Volk sollten wir sein. Er gab ihnen ein Zeichen. Durch sein verheißenes Wort ein Zeichen. Verheißenes Wort. Er hat verheißen, es zu tun. Ich werde wiedererstatten, den Glauben der Herzen zurück zu dem Glauben der Väter, der Pfingstväter. Er hat es verheißen. Er zeigt seine Zeichen, wie es war in den Tagen Sodoms. So wird es sein, wenn der Menschensohn sich offenbart. Welch ein Zeichen sah die Gemeinde damals? Was sahen die Intellektuellen? Zwei Prediger. Und was sah die Geistliche, die mit Abraham war? Sie sahen Gott geoffenbart in einem irdischen Leibe, der die Gedanken der Herzen offenbaren konnte und sagen, was Sarah hinter ihm getan hat. So wie es war in den Tagen Lots, wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Wir sehen, dass er dasselbe tut, wirkt durch menschliches Fleisch. Es ist die Stunde. Wir sind hier, Freunde. Das ist ein Auszug, steht bevor. Nun, erkennet. Er tat es damals, wodurch? Bitte fasst euch jetzt zusammen mit eurem geistlichen Denken und legt all die anderen Gedanken beiseite.
Wenn Gott eine Entscheidung trifft, etwas zu tun in einer Weise, dann kann er es nie abändern. Im Garten Eden, als er Menschen erlösen wollte und in Gemeinschaft zurückbringen, da war es Blut, das vergossen wurde. Sie haben versucht, Schulung, sie haben alles, jedes Programm versucht, es wirkt nicht. Nur ein Ort ist, wo Gott den Menschen begegnet, unter dem vergossenen Blut, und Gott ändert seinen Plan nicht. Seht, immer nur unter dem Blut des Lammes. Und in den Tagen Israels und zu allen Zeiten im Garten Eden ein Lamm. Seht, und heute nicht in Denominationen, nicht in Schulungen, nicht im Kirchentum, nein, nicht im Intellektuellen, die alle vermischt sind, sondern unter dem Blut des Lammes. Dort finden sich alle Gläubigen und haben Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Gott hat es gezeigt in den Tagen des Auszuges. Er hat eine Gruppe herausgeholt. Und ich möchte, dass ihr es beachtet. Er hat dann nur zwei richtig gehabt, die in das Land der Verheißung gegangen sind. Wie hat er sie herausgeführt? Durch Politik, durch Organisation? Nein, er nahm einen Propheten mit übernatürlichen Zeichen und Wundern. Die Feuersäule war da, damit die Menschen sich nicht irren konnten. Was der Prophet sagte, war die Wahrheit. Gott war dort in der Feuersäule, um es zu bestätigen, dass es sein Wort ist. Stimmt das? Seht, so hat er den ersten Auszug bewirkt. Und sein zweiter Auszug. Ihr kennt ja meine Predigten. Es sind immer diese Zahlen, die wir auch beachten müssen. 3, Vollkommenheit. 7, Vollendung und so weiter. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe im Heiligen Geist, all diese Dinge. Nun, was tat er beim ersten Auszug? Er sandte einen Propheten, ein Gesalbter, die Feuersäule war da und das Volk wurde herausgerufen. Das war der erste Auszug. Als die Zeit Israels um war, sandte er einen Propheten, einen Gottpropheten mit der Feuersäule. Johannes sah, wie das Licht herabkam. Und er sagt, ich komme von Gott und gehe zu Gott zurück. Nach seinem Leiden und Sterben und Auferstehung sah Saulus ihn vor Damaskus in demselben Licht. Und er rief ihm zu, Herr, wer bist du? Er wusste, dass es der Herr ist. Er war ein Hebräer. Er wusste, in der Feuersäule, in dem Licht kann nur der Herr sein. Seht, und Jesus als Prophet, der zweite Auszug. Moses sagte, ein Propheten wie mich wird Gott euch erwecken. Wunder und Zeichen geschahen. Und er sagte, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich getan habe, auch tun. Er hat dasselbe verheißen. Und zwar für den Auszug jetzt in den letzten Tagen. Und er kann es nicht abändern. Und sogar durch wissenschaftliche Bestätigung, durch die Werke des Heiligen Geistes, sehen wir die Feuersäule in unserer Mitte. Große Wunder und Zeichen des auferstandenen Jesus Christus geschehen. Aus den Denominationen wird das Volk herausgeholt in Christus hinein. Wir gehen in das Land. Es ist kein Fehler möglich. Nicht, was ich sage. Ich bin doch nur euer Bruder. Sondern, was Gott gesagt hat und euch bewiesen hat. Dieselbe Feuersäule hat er damals gebraucht. Hat er in eurer Mitte wieder offenbart. Life Magazine hat's geschrieben. Wie viele haben gehört, als ich das vorausgesagt habe? Ja, fast alle waren hier. Sie wissen immer noch nicht, worum es dabei geht. Die Wissenschaftler versuchen, und viele Aufnahmen sind gemacht worden. Ein Bild, 7 Engel in Form einer Pyramide, 26 Meilen hoch. Und der geistliche Mensch wird es begreifen. Es ist ein Auszug, der stattfinden wird in diesen Tagen. Dank sei Gott. Denkt daran, ich komme jetzt zum Schluss. Bitte beachtet, die Feuersäule hat sie herausgerufen und in das Land der Verheißung geführt unter Begleitung eines Propheten. Die Feuersäule war da, die sie gesehen haben, leitete sie in das Land der Verheißung und mit dem gesalbten Propheten. Und sie haben immer wieder abgelehnt und immer wieder abgelehnt. Nun, ich weiß, dass wir noch Taufe haben werden. Ich habe noch 6 Blätter mit Notizen. Ich muss jetzt stoppen. Bitte achtet darauf. Wir sind in der Zeit des Herausrufens. Kommt heraus aus Babylon. Aus Babylon, sagte der Engel. Aus Babylon, aus der Verwirrung. Sind die Methodisten im Recht, die Baptisten? Kommt aus allen raus. Gott ist im Recht. Lass doch jedes Menschen Wortlüge sein und das Wort Gottes wahrhaftig. Kommt doch heraus. Dieselbe Feuersäule hat sich geneigt. Dieselbe Salbung, derselbe Geist leitet das Volk Gottes in das Land der Verheißung. Herausgeführt und dann hineingeführt, Israel als Nation. Dasselbe, derselbe Gott, dieselbe Feuersäule, wie sie gesagt haben, mit der Kamera aufgenommen. Ihr wisst ja, Dr. George J. Lacy, der diesen Film prüfte, das Haupt der Kriminalpolizei. Und ihr habt doch dort seine Begutachtung gelesen. Und 10.000 von Menschen haben es gesehen mit ihren eigenen Augen. Menschen sind herausgekommen aus den Gebäuden, haben geschaut, wie dieses Licht am Himmel war. Und was sagte er? Psychologie wird die Kamera nicht aufnehmen. Nicht eine optische optische, was sagt er schon? Nein, diese Kamera auf dem Hunderte von Meilen entfernt war dieses Licht, diese Wolke. Und die Aufnahmen sind aus solch einer Entfernung gemacht worden. Und trotzdem gut sichtbar. Brüder hatten vorher Träume und Offenbarungen, wie alles so geschehen würde. Seht, und jetzt sind die losen Enden zusammengenommen worden. Rechtfertigung, Taufe, Geistestaufe, alles auf die Offenbarung der 7 Siegel, alles zusammengefasst worden. Seht, und wie ein Felsen, aus dem das alles genommen würde. Geheimnisse, gehe nach Tucson. Es ist gesagt worden, ehe es sein wird, nördlich von Tucson, als die Erschütterung kam, dass die Berge erzitterten. Und zum selben Zeitpunkt war dieser große Kreis dort in der Luft, 26 Meilen hoch. Und sie begreifen bis heute noch nicht, was es war. Es soll Licht sein zur Abendzeit. Den Pfad zur Herrlichkeit werdet ihr sicherlich finden. Wenn ihr auserwählt seid, dann wird das Wort auf den Samen fallen. Seht, und wenn da ein steinernes Herz wäre, wird es nichts ausrichten. Aber wenn es auf vorbereiteten Boden fällt, auf Glaubensboden, wird es Frucht bringen. Ein Christ wird hervorkommen und die Frucht des Geistes tragen. Nun beachtet, wie Gott es getan hat. Dieselbe Feuersäule, die bestätigt wurde. Oh, jemand fragte, wirst du nicht hingehen und den Wissenschaftlern das sagen? Nein, werf die Perle nicht vor die Säule, sagte Jesus. Ich habe noch nicht die Leitung des Geistes, dorthin zu gehen. Ich war in der Stadt, als man in der Zeitung fragte, wer Auskunft geben konnte. Aber ich war nicht so geleitet. Ich bin hier zurückgekommen. Nun gut. Es soll geschehen. Und was gesagt wurde, geschieht. Der Herr sagt, ich habe gesprochen. Und was ich gesagt habe, wird geschehen. Und ehe es geschieht, tue ich es kund. Seht, die Stimme Gottes ruft euch zu in diesen Tagen. Ich möchte noch, dass ihr beachtet. Dieselbe Feuersäule leitet jetzt wieder das Volk in das Land der Verheißung hinauf und dann zurück ins tausendjährige Reich. Seht, im 6. Siegel wird uns ja gesagt, wie die Erde vor Beginn des tausendjährigen Reiches erstmal gereinigt werden muss. Seht, die Feuersäule, die Israel leitete, aus der Versklavung in dem Auszug in die Freiheit hinein, dieselbe Feuersäule unter der Leitung Gottes, Gott war ja das Feuer, Und die Feuersäule ist ja nur die Salbung, die dann auf den Propheten kommt. Und die Feuersäule steht da als himmlischer Zeuge, dass Mose gerufen wurde. Und sonst hat man ja immer Organisationen geformt, auch damals. Man sagte, Mose, du bist der Einzige hier, wir sind auch noch da. Wie kannst du alles auf dich nehmen? Und seht ihr, Moses weinte und betete. Und Gott sagte, sondere dich ab, ich werde sie verschlingen. Seht, wie konnte Moses, er konnte ja nicht anders. Er musste sagen, was Gott gesagt hat. Sogar Miriam, die Prophetin, und Aaron haben über Moses gelacht, als sie die Äthiopierin heiratete, haben über ihn gespottet. Und Gott wurde zornig, dass gegen seinen Knecht gesprochen wurde. Was tat er? Er hat sie hingerufen zum Offenbarungszelt, Miriam, Prophetin. Aber Moses war mehr als nur Prophet. Mehr als ein Prophet. Und Gott sagte, fürcht ihr Gott nicht, wenn ein Prophet in eurer Mitte ist, dann sprich ich der Herr zu ihm durch Visionen, durch Träume, aber nicht so mit Moses. Denn mit ihm rede ich von Angesicht zu Angesicht. Fürchtet ihr Gott nicht? Und sie wurde mit Aussatz geschlagen. Ihr kennt die Geschichte. Habt ihr nicht gesagt, von Johannes dem Täufer, wen wolltet ihr sehen? Er war mehr als ein Prophet. Warum? Warum war er mehr als ein Prophet? Er war der Botschafter des Bundes. Er, der die Brücke geschlagen hat und den Weg bereitete. Heute haben wir unter uns den großen Heiligen Geist, mehr als ein Prophet. Gott ist in unserer Mitte geoffenbart worden. Er ist in unserer Mitte. Er ist mehr als ein Prophet. Tausende Male ist mehr geschehen als in den Tagen der Propheten. Seht, was hat Elia getan? Wohl nur 12 Wunder. Und Elisa tat das Doppelte. Und wir haben Tausende von Wundern gesehen. Mit unseren eigenen Augen haben wir zugeschaut, der Engel des Herrn, wie er hereinkommt. Und sogar Wissenschaftler haben die Aufnahme gemacht. Oh, was wird am Gerichtstage sein? Seht, es ist der Engel des Herrn, welcher Christus ist. Glaubt ihr es? Johannes 6. Und dort sagte man, Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens, das von Gott aus dem Himmel gekommen ist. Er, der Felsen, der in der Wüste war. Und sie sagen, wir wissen, dass du von Sinnen bist. Du hast einen Teufel. Und wie kannst du sowas sagen? Seht, manchmal werden Leute sehr aktiv. Sie sind religiös. Aber dann sagen sie einem anderen, der von Gott ist, du bist vom Teufel. Seht, und du bist doch keine 50 Jahre alt. Und du willst Abraham gesehen haben, sicher sei. Und er sagt, ich bin's, ehe Abraham war, ich bin. Seht, das war er. Er derselbe, der in der Feuersäule war. Er starb, ist begraben und am dritten Tage auferstanden. Er sagt, ich komme von Gott und gehe zu Gott. Als Petrus im Gefängnis war, kam das Licht herein, öffnete und er ging hinaus. Woher kam die Feuersäule? Wohin ging sie? Seht, Moses war nicht die Feuersäule. Er war der gesalbte Leiter unter der Feuersäule. Und die Feuersäule bestätigte seine Botschaft durch Wunder und Zeichen. Und die Feuersäule leitete sie in das Land, das Gott ihnen verheißen hatte, wo er selber Fleisch werden würde in ihrer Mitte. Seht ihr? Und dennoch haben sie gemurrt und so weiter, dies und jenes veranstaltet. Aber diesmal, Ehre sei Gott, die Feuersäule, die wir sehen unter uns, die Feuersäule wird uns hineinführen, bis wir im Tausendreich sind. Seht, nachdem dieser Auszug gewesen und wir bei ihm gewesen sind, ewig werden wir mit ihm leben. Immer hat er das Wort. Und hat es immer als wahr bewiesen. Wir sind im Auszug. Wir werden gleich aufhören. Oh, meine Freunde, meine Brüder, beide anwesend und diejenigen, die die Tonbänder hören werden, Lasst mich als euer Bruder, als Bürger des Reiches Gottes sagen, kommt heraus in diesen Auszug. Denn alle, die zurückbleiben, werden das Mahlzeichen des Tieres tragen. Kommt heraus aus Babylon, kommt heraus aus der Verwirrung, kommt heraus aus den Systemen und dienet dem lebendigen Gott. Möge dieser große Engel des Bundes, Jesus Christus, in der Form Gottes, Gestalt Gottes, sondern der es nicht als ein Raub ansah, der Gott gleich war, sich völlig zu entäußern und sich zu offenbaren und den ersten und den zweiten Auszug bewirken. Er ist es, der den dritten bewirkt. Er hat sie damals aus dem natürlichen Land in ein natürliches Land gebracht. Der zweite Auszug aus einem geistlichen Zustand in einen geistlichen Zustand der Taufe des Heiligen Geistes. Und jetzt bringt er uns durch die Taufe im Heiligen Geist hinüber in das ewige Land der Verheißung. Dieselbe Feuersäule, dieselbe Salbung, alles derselbe, der alles in derselben Weise tut. Er, der das Erste verkündigte, hat das Zweite und das Dritte. Und wir sehen es jetzt geschehen. Kommt heraus. Oh, kommt heraus aus diesem Chaos. Kommt zu dem lebendigen Gott. Kommt zu dem Wort. Und das Wort wurde ja Fleisch gemacht und wohnte unter uns. Er ist jetzt in uns. Wir sind Fleisch. Kommt heraus und diene dem lebendigen Gott. Wir beugen unsere Häupter. Irgendjemand spricht in Zungen. Mein Volk, ich selbst habe zu euch gesprochen in dieser Stunde. Ihr habt auf die Stimme des Propheten in diesen Tagen gehört. Ich sage euch, ich bin der allmächtige Gott. Ich bin gekommen, offenbare mich jetzt in diesen Tagen. Bisschen schlecht. Ich sage euch, ich bin der allmächtige Gott. Mein Wort ist bestätigt worden. Wirst du gehorsam sein? Wirst du folgen all dem, was ich gesagt habe, spricht der Herr. Es war teilweise schlecht, weil es in der Versammlung war. Aus der Tiefe eurer Seele, aus der Tiefe, mit allem, was in euch ist, seid ihr bereit, die Dinge der Welt zu stoppen und für Gott zu leben. Wenn es nicht meint, tut es nicht. Aber wenn ihr es meint und ihr seid jetzt überzeugt, dass Jesus mit uns das Ende seines Dienstes tut und ihr seht es von Gott bestätigt und dass wir am Ende der Zeit sind und ihr möchtet wirklich zu Christus kommen, jetzt in diesem Auszug erfunden werden, aus den Ideen und Denominationen und den Dingen der Welt herauskommen. Und ihr möchtet im Auszug sein und in das Land der Verheißung gehen. Lasst doch uns hier aufstehen. Kommt nach vorne einfach, wenn ihr gerufen worden seid. Kommt einfach nach vorne. Dann wollen auch wir hier beten. Kommt einfach nach vorne, dass wir gemeinsam beten, uns dem Herrn weihen. Möge der Heilige Geist herabkommen auf das verheißene Wort. Der Heilige Geist möge in ihre Herzen kommen. Es waren etwa 20 Hände erhoben. Sie sind nicht zufrieden. Kommt alle, kommt ruhig weiter nach vorne. Kommt etwas näher hier. Wenn in jenen Tagen des Auszuges aus diesen 2,5 Millionen Menschen, damals waren es nur 2, die wirklich tapfer waren und den ganzen Weg mit Gott gingen. Am Anfang hatte Gott 120 auf dem Söller und jetzt am Ende der Welt. Kommt ruhig noch, kommt in die ersten 2, 3 Reihen rein, in die ersten 2, 3 Stuhl rein. Kommt bitte, soweit ihr könnt.
Weit ist der Weg und breit die Pforte, die zum Verderben führt, und viele sind ihre, die darauf wandeln. Seht, eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Nur wenige sind's, die ihn finden. Jetzt, während der Heilige Geist so mächtig wird und Herzen und Sinne beschneiden möchte, die Dinge der Welt aus euch nehmen, euch beschneiden die Ohren, die Herzen, damit ihr die Stimme Gottes, die zu euch spricht, klar versteht. In dem Licht dieses Tages gewähre es, Herr, dass ihre Augen geöffnet werden, damit sie die Herrlichkeit Gottes sehen in diesen letzten abschließenden Stunden. Du sagtest, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Herr, viele haben es vielleicht noch nicht verstanden. Ich bitte, sei auch mit ihnen. Mögen sie es verstehen. Gib ihnen auch noch eine Gelegenheit, damit auch sie es begreifen. Dass du hörst, dass sie dich hören, wie du durch dein Wort sprichst. Rede zu uns durch übernatürliche Stimme und gibst uns auch die Auslegung. Wir danken dir. Ach Herr, ich bitte dich, oh Gott, vergib uns unsere Sünden. Und wie ich mich selbst hier dem Worte stelle, ich bitte dich, oh Gott, vor einer Woche war ich so erschöpft. Und ich sah, wie der Heilige Geist mir offenbarte, wie jemand, der nicht mehr atmete, dessen Augen zurückfielen, wie er wieder zum Leben gebracht wurde. Heute ist er hier, wieder am Leben. Herr, du bist derselbe Gott. Als Paulus sich damals zu dem Jungen begab, der aus dem Fenster gefallen war, du bist derselbe Gott. Du kannst Leben zurückgeben, Vater. Wenn der Ungläubige nicht glaubt, wir glauben, du hast dich in unserer Mitte erwiesen. Möge die Hingabe meines Herzens und die Gedanken meiner Gesinnung, meine Stärke, mein Alles einfach hineingeschmolzen werden mit dem Wort, mit den Menschen. Mögen sie sich aufmachen, dir entgegengehen im Reiche Gottes. Vergib die Sünden, heile die Kranken und mach uns zu deinem Eigentum in deinem Reiche. Wer nicht getauft ist, Herr, möge sich taufen lassen. Das Wasser steht bereit. Es ist alles bereit. Herr, dasselbe Evangelium ist gepredigt worden. So viele glaubten, ließen sich taufen. Hier liegen Taschentücher, die gesegnet werden im Namen des Herrn. Und damit die Kranken geheilt werden. Oh, unsere Versammlungen sind lang, werden hinausgezogen, weil die Stunde spät ist, oh Herr. Herr, wir nehmen dein Wort auf. Mein Gott, denn eine Kälte wird kommen und die Blätter werden abfallen. Wenn wir sehen in der Natur, wie es geschieht, wissen wir, welche Jahreszeit es ist. Vater, jetzt bitte ich, sprich zu allen. Die Bibel sagt, wie viele glaubten, ließen sich taufen. Und viele sind vielleicht hier, die glaubten und nicht getauft sind. Mögen sie kommen, demütig und ergeben, dass sie der Welt gestorben sind, um begraben zu werden mit Christus und mit ihm göttliches Leben führen zu können, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Wir übergeben sie dir zu diesem Zweck im Namen Jesu Christi. Amen.